Meine persönliche stille Zeit habe ich als Frühaufsteher schon in aller Frühe gehalten. Elfriede findet tagsüber den richtigen Zeitpunkt für ihre Stille vor Gott. Nach dem Lesen und Bedenken der Texte aus dem Losungsbüchlein plus Gebet rücke ich den Wohnzimmertisch nach hinten an die Polstergarnitur. Wir brauchen jetzt nämlich Platz für zwei Gymnastikmatten. Dann wird der Fernseher angeschaltet, aber nicht um fernzusehen. Wir rufen über YouTube Gabi Fastner auf. Nachdem unser Fitnessstudio dicht gemacht hat, haben wir bei Gabi Fastner einen guten Ersatz gefunden. Sie hält hunderte von Videos bereit, und zwar mit Übungen für jeden Bereich des Körpers. Man kann Einheiten auswählen, die bei Hockergymnastik, also im Sitzen, ausgeführt werden. Des Weiteren Bauch, Beine, Po, Oberkörper, Becken-Boden-Gymnastik, Koordinationsübungen und. Jeder Bereich des Körpers ist bei Gabi Fastner bedacht. Für mich als jemand, der viel am Schreibtisch sitzt, sind besonders die Übungen wichtig, die den Oberkörper aufrichten und kräftigen. Meinen Rundrücken werde ich zwar nicht mehr los, aber wie käme ich wohl daher, wenn ich gar nichts dagegen tun würde? Was bei Gabi Fastner einfach gut ist, sie bedient mit ihren Videos Anfänger genauso wie Fortgeschrittene. Zudem kann man auswählen, wie viel Zeit man aufwenden möchte. Bei ihr finden sich Übungen, die über eine Viertelstunde gehen, bis hin zu einer Dreiviertelstunde oder mehr. Da kann sich wirklich jeder irgendwo einreihen. Die jeweiligen Einheiten enden mit Dehnungsübungen und einem ihrer berühmten Schlusssätze: Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich hoffe, dass es Ihnen gut getan hat und Sie gestärkt in den Tag gehen. Wer meine Arbeit wertschätzen möchte, kann dies mit 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro tun, was es Ihnen wert ist. Ich freue mich aber auch, wenn Sie so dabei sind. Ihr Lieben, warum erzähle ich euch das? Weil Gabi Fastner für mich ein Beispiel für Kompetenz ist. Sie ist vom Fach, sie hat Ahnung, sie weiß genau, was sie tut. Wenn es darum geht, seinem Körper etwas Gutes angedeihen zu lassen, ist man bei Gabi Fastner sowas von richtig. Man kann ihr wirklich vertrauen, man kann sich ihr anvertrauen. Aber wir bestehen ja nicht nur aus Körper. Wenn es um das Ganze geht, wenn es um unser Leben geht, wem können wir uns dann anvertrauen? Wer ist kompetent, uns Antworten auf die Fragen des Lebens zu geben? Wem können wir uns anvertrauen, wenn es uns schlecht geht? Wem, wenn wir Mist gebaut haben? Wem, wenn wir Schuld auf uns geladen haben? Und da bin ich jetzt bei euch, liebe Susanne, lieber Martin. Wir feiern in diesem Gottesdienst eure goldene Hochzeit. Und das Schöne, ihr habt die Antwort, wie man trauen kann, wie man sich ganz und gar anvertrauen kann, mitgebracht. Die Antwort findet sich nämlich in dem Trauspruch, den euch Pastor Herle vor 50 Jahren in der Zionskirche in Backnang für euren gemeinsamen Lebensweg mitgegeben hat. Jesaja 26, Vers 4: Vertraut immer auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Die Basisbibel übersetzt: Vertraue für immer auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein Fels für alle Zeiten. Damit sind die Stichworte vorgegeben, über die wir jetzt nachdenken wollen. Wir gehen der Reihe nach vor und beginnen mit dem Vertrauen. Ihr Lieben, wann braucht es Vertrauen? Um von mir zu reden, hauptsächlich dann, wenn die Dinge nicht wie erwartet laufen, wenn sich Schwierigkeiten einstellen, wenn Not am Mann ist. So eine Situation wird in der Bibel beschrieben, und zwar in der Geschichte von der Stillung des Sturmes. Wir kennen diese Geschichte, ich lege sie jetzt auch nicht groß aus, sondern übertrage sie gleich auf uns. Wir wissen und haben es selber schon erfahren, unser Leben gleicht eben nicht immer einer idyllischen Kahnpartie im Abendsonnenschein und leisem Wassergeplätscher. Martin Luther sagt über diese Geschichte: So geht es, wenn Christus in das Schiff kommt. Dann wird es nicht lange still bleiben. Es wird ein Wetter und Ungestüm kommen. Die Sonne scheint nicht mehr und das Meer wütet und tobt. Das ist eine Tatsache, an der niemand vorbeikommt. Es ist uns eben nicht verheißen, dass es im Leben immer ruhig zugeht. Und manchmal ist es sogar unser Glaube, der uns, wenn wir ihn konsequent leben, in stürmische Wasser führt, also in Auseinandersetzungen und Konflikte. Ja, es kann stürmisch werden, aber wir kommen im Sturm nicht um. Das ist die Zusage, die Verheißung der Geschichte von der Stillung des Sturmes. Jesu erste Frage an die verschreckten Jünger damals: Habt ihr kein Vertrauen? In älteren Übersetzungen lautet die Frage: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ihr Lieben, Vertrauen und Glauben, beziehungsweise Kleinglauben und Mangel an Vertrauen, das gehört eng zusammen. Und so fragt Jesus: Habt ihr kein Vertrauen? Frage: Haben wir denn Vertrauen? Weiter gefragt: Wem vertrauen wir? Und wer vertraut uns? Bleiben wir zunächst mal beim Wer vertraut uns? Denn wenn uns jemand vertraut, tut uns das gut. Es gibt uns Sicherheit. Wenn unsere Partner uns vertrauen, wissen wir uns geliebt. Wenn Eltern den Kindern vertrauen und umgekehrt, trägt dies zu einer guten Beziehung bei. Nochmal, wer vertraut uns und warum? Der Chef, weil er sich auf uns verlassen kann? Menschen aus unserem Umfeld, weil sie spüren, dass wir an ihnen interessiert sind? Ihr Lieben, wer nicht vertrauen kann, hat Vorbehalte. Er geht auf Abstand, Misstrauen macht sich breit. Vertrauen dagegen bedeutet, in der Gewissheit leben zu können, dass man gehalten ist. Ein anderer Gedanke: Dass uns jemand vertraut, dazu müssen wir vertrauenswürdig sein. Vertrauenswürdig. Aber das bedeutet eben auch, dass wir würdig sind, dass wir es wert sind, dass uns jemand sein Vertrauen schenkt. Letztlich, weil er uns mag. So ist es auch bei Gott. Er vertraut uns. Er vertraut uns, dass wir unser Leben in seinem Sinn gestalten. Leben als Gabe und als Aufgabe. Gott vertraut uns. Er traut uns etwas zu. Wem vertrauen wir? Wem trauen wir etwas zu? Dazu einige Beispiele aus der Bibel. Abraham vertraute Gott, dass er seine Verheißung bezüglich eines Nachkommen erfüllt. Der Hauptmann von Kapernaum vertraute Jesus, dass er seinen Knecht gesund macht. Auch die Psalmen drücken immer wieder das Vertrauen zu Gott aus. dass er den Beter auf seinem Weg begleitet und ihm Hoffnung schenkt, besonders in Situationen, in denen er den Halt verloren hat. Denken wir nochmal an die Geschichte von der Stillung des Sturms. Habt ihr kein Vertrauen, fragt Jesus. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Naja, immerhin wissen die Jünger, wen sie anrufen müssen. Sie wissen, wo sie sich hinwenden müssen. Und sie rufen eben nicht einfach nur, wir verderben, wie so viele rufen und klagen. Nein, sie rufen, Herr, hilf, wir verderben. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man eine Adresse für seine Klagen hat. Denn Vertrauen hat es mit persönlichen Beziehungen zu tun. Wem ich vertrauen soll, den will ich kennen. Das macht es um so viel leichter. Ihr Lieben, es ist leider so, wir müssen ganz oft anonym bleibenden Menschen vertrauen. Wenn ich morgens den Wasserhahn aufdrehe, muss ich den Mitarbeitern im Wasserwerk vertrauen, die ich nicht kenne, dass da gutes Wasser bei mir ankommt. Wer mit dem Zug unterwegs ist, muss den anonym bleibenden Stellwerksleitern vertrauen, die Weichen hoffentlich richtig gestellt zu haben. Wenn wir Lebensmittel einkaufen, vertrauen wir den uns unbekannten Lebensmittelkontrolleuren, dass uns nichts verkauft wird, was unserer Gesundheit schadet. Wie viel leichter ist es, jemanden zu vertrauen, den wir kennen, der für uns ein Gesicht und einen Namen hat. Und da sind wir jetzt beim zweiten Stichwort, auf das uns Susanne und Martins Trautext hinweist. Vertraut immer auf den Herrn, beziehungsweise vertraut für immer auf den Herrn. Dazu folgendes: Wenn in unseren Bibeln Herr in Großbuchstaben steht, dann ist damit ursprünglich der Name Jahwe gemeint. Aufgrund der Vorschrift des dritten Gebotes, du sollst den Namen Jahwe, deines Gottes, nicht missbrauchen, wurde dieser heilige Name Gottes nur ganz selten verwendet. Nach alter jüdischer Überlieferung nahmen ihn schließlich nur noch die segnenden Priester in den Mund. Und das auch nur am großen Versöhnungstag. Nach Vollendung des Alten Testaments, also seit dem 4. Jahrhundert vor Christus, wurde der Name Jahwe von den Juden aus heiliger Scheu überhaupt nicht mehr benutzt. Und das, obwohl sich das dritte Gebot nicht gegen den Gebrauch, sondern gegen den Missbrauch des Namens Gottes richtet. Beim Vorlesen der Heiligen Schrift ersetzte man Jahwe durch das hebräische Wort Adonai, das Herr bzw. mein Herr bedeutet. Zurück zu Susannes und Martins Trautext. Vertraut immer auf den Herrn. Ursprünglich, wie gesagt, Jahwe. Hier stellt sich Gott mit seinem Namen vor. Jahwe kann übersetzt werden mit ich bin der, der ich bin, beziehungsweise ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin für euch da. Ich werde mich für euch als hilfreich erweisen. Ihr Lieben, Gottes Name ist für ihn Programm. Er lässt uns nicht im Stich. Darauf weisen auch viele andere Namen Gottes hin, die wir in der Bibel finden. Elohim, Gott, der starke und mächtige Führer, der erhabene Gott. El Shaddai, Gott, der Trost spendet und seinen Bund mit den Menschen bestätigt. El Elyon, Gott in seiner Stärke, Souveränität und Erhabenheit. El Olam, Gott in seiner Unveränderlichkeit und grenzenlosen Kraft. Elroi, Gott, der sieht. Immanuel, Gott mit uns. das war jetzt nur eine kleine Auswahl dessen, wie Gott im Alten Testament beschrieben wird. Und dem entsprachen dann die Aussagen von Menschen, wie sie ihn erfahren haben. Aus vielen Bezeugungen greife ich jetzt nur ein Beispiel heraus. Auf diese Weise hat König David Gott erfahren und wir doch ebenfalls. Deshalb lasst uns nun aufstehen und Psalm 23 gemeinsam laut beten und gleich damit bekennen. Jetzt bitte ich euch, das einzuspielen. Aufstehen und wir beten zusammen.
Der Herr ist mein
Ihr Lieben, Gottes Namen und wie er erfahren wird im Alten Testament. Das alles setzt sich dann nahtlos im Neuen Testament fort, und zwar in Jesus Christus. Gott sandte seinen Sohn. Durch ihn lässt er uns wissen, wie sehr wir ihm am Herzen liegen. Denn der Name Jesus bedeutet Heil, Rettung, Hilfe. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Jesus bedeutet übersetzt Heil, Rettung, Hilfe. Wie Gott sein Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens und später aus der Gefangenschaft Babylons erlöste, so ist Jesus Christus der Erlöser und Heiland für alle Völker und alle Menschen. In Matthäus 20, 28 bezeugt Jesus, er sei gekommen, dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Petrus, vom Geist Gottes erfüllt, sagt über Jesus, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ihr Lieben, herrliches Evangelium. Gott hat uns durch Jesus Christus aus der Gewalt und Bindung von Sünde, Tod und Teufel befreit. Er hat uns in seine Gemeinschaft aufgenommen. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns in Jesus das ewige Leben geschenkt. Gott bekommt das hin. Und zwar bei allem, die ihm vertrauen. Und da nehmen wir noch den letzten Begriff aus Susannes und Martins Trautext dazu: Vertraut immer auf den Herrn, Jahwe, den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Beziehungsweise vertraut für immer auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein Fels für alle Zeiten. Die Bibel macht uns Mut, darauf zu vertrauen, dass Gott uns auch in schwierigen Situationen nicht allein lässt. Er gibt uns wieder festen Boden unter die Füße, sich selbst. Denn er ist ein ewiger Fels, ein Fels für alle Zeiten. Ich behaupte jetzt einfach mal, ja, es gab Anfechtungen in unserem Leben. Ja, es gab diesen angstvollen Schrein, Herr, wo bist du? Doch dann durften wir eben auch erfahren, manchmal erst im Nachhinein, Gott war da. Und Vielleicht macht es uns ja sogar dankbar, dass uns Sorgen und Nöte nicht erspart geblieben sind. Warum? Weil wir gerade dann Gottes schützende Hand umso mehr erfahren durften. Gottes Wort ermutigt dich und mich. Verliere in dir ausweglos erscheinenden Situationen nicht das Vertrauen in Gott. Wenn du nicht mehr ein noch ausweist, er hat die Lösung. Er ist der Fels in der Brandung. Er stellt sich unter dich und gibt dir wieder festen Halt. Zum Schluss noch eine Vertrauensgeschichte. Manchen von euch bekannt, ich erzähle sie trotzdem. Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer sein Seil gespannt. Er machte dort oben unter den staunenden Blicken vieler Zuschauer seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holte er eine Schubkarre hervor. Dann fragte er einen den Umstehenden: Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich diese Karre über das Seil schiebe? Ja, aber sicher, antwortete der Gefragte fröhlich. Und auch mehrere andere stimmten sofort zu. Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in die Karre setzen und sich von mir über das Seil fahren lassen? Fragte der Schausteller weiter. Da wurden die Mienen der Zuschauer ängstlich. Nein, dazu hatten sie keinen Mut. Das trauten sie sich und ihm nicht zu. Plötzlich meldete sich ein Junge. Ich setze mich in die Karre, rief er, kletterte hinauf und unter dem gespannten Schweigen der Menge schob der Mann das Kind über das Seil. Als er am anderen Ende ankam, klatschten alle begeistert Beifall. Hinterher fragte einer den Jungen: Sag, hattest du denn keine Angst da oben? Oh nein, lachte der, es ist ja mein Vater, der mich über das Seil schob. Ihr Lieben, Gott, unser Vater, als der beste Vater, den es überhaupt geben kann, möchte er unser ganzes Leben hindurch unser Begleiter sein. Wir brauchen es nur zuzulassen. Darum jetzt nochmal zum Mitnehmen und Freuen Susannes und Martins Trauspruch. Vertraut immer auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Vertraut für immer auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein Fels für alle Zeiten. Amen.